Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick sehr technisch wirkt, in Post-M&A-Investigations aber regelmäßig enorme finanzielle Effekte hat. Es geht um Kapitalisierung nach IFRS und genauer um die Frage, wann Kosten zu Vermögenswerten gemacht werden dürfen und wann sie fälschlicherweise aktiviert werden. Und das typische Szenario kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal eine Post-M&A-Investigation gemacht habt. Man stellt eben fest, dass EBITDA und Marge und Cashflow plötzlich deutlich schwächer sind als im Kaufmodell. Und bei genauerem Hinsehen stellt man dann fest, dass unglaublich viele Kosten im Vorfeld zu dem Deal aktiviert wurden und dass einige von diesen Kosten eigentlich nicht aktiviert werden können. Und heute schauen wir uns mal an, welche Regeln es unter IFRS bei Projekten und Entwicklungskosten so gibt, wo die größten Manipulationsspielräume liegen und welche Red Flags wir in Post-M&A-Investigations immer wieder sehen. Fangen wir mit den Grundlagen an. Grundsätzlich ist ja die Logik, dass EBITDA als KPI einen hohen Stellenwert bei M&A hat. Ganz einfach, weil der Unternehmenswert häufig auf Grundlage des EBITDA berechnet wird. Das ist in so gut wie allen M&A-Deals, die ich mir angeschaut habe, der Fall gewesen. Kosten werden sofort als Aufwand erfasst und die belasten eben unmittelbar EBITDA. Und daher sind sie natürlich aus Sicht desjenigen, der das Unternehmen verkauft, möglichst zu vermeiden, um einen möglichst hohen Verkaufswert zu erzielen. Werden dieselben Kosten dagegen aktiviert, passiert Folgendes. Das EBITDA bleibt hoch, denn der Aufwand wird zeitlich in die Zukunft verschoben und das Problem taucht erst später über Abschreibung oder Impairments auf. Und gerade vor M&A-Deals, Refinanzierung oder so Management-Boni-Zahlungen ist das extrem attraktiv, denn man kann eben dafür sorgen, dass die Ausschüttung zum Beispiel eines Bonus besonders hoch wird, dadurch, dass der EBITDA nicht durch Kosten belastet wird, die man aktiviert hat im Vorfeld. IFRS erlaubt Kapitalisierung, allerdings nur unter engen Voraussetzungen und genau in dieser Grauzone entstehen eben viele Probleme. Welche IFRS-Standards greifen jetzt eigentlich bei Projekten? Bei Projekten gibt es nicht den einen IFRS-Standard, sondern es hängt immer so ein bisschen davon ab, was wirtschaftlich durch das Projekt entsteht. So kann es sein, dass IAS 38, das ist immaterielle Vermögenswerte und Entwicklungsprojekte, der gilt besonders für zum Beispiel Softwareentwicklung oder Produkt- und Plattformentwicklung, F&E-nahe Projekte, solche Dinge. IAS 38 macht eine harte Unterscheidung zwischen Forschungskosten, die immer als Aufwand zu verbuchen sind, und Entwicklungskosten, die nur aktiviert werden dürfen, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Und diese Kriterien sind unter anderem eine technische Realisierbarkeit, also das Entwicklungsprojekt, was ich aktivieren möchte, das muss auch realisierbar sein. Das kann jetzt nicht irgendeine Quatschvorstellung sein, die gar nicht funktioniert oder wo es noch gar nicht die Technik gibt. Dann muss die Absicht bestehen, dass das auch fertig wird. Ich kann nicht nur vor mich hin entwickeln, das wäre dann eine Forschung. Und es muss ein zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen erkennbar sein. Und die Kosten müssen verlässlich messbar sein. Und was wir in Investigations eben oft sehen, ist, dass eins oder mehrere dieser Kriterien nicht erfüllt sind. Also zum Beispiel sehen wir, dass kein wirtschaftlicher Nutzen jetzt direkt ableitbar ist durch ein bestimmtes Entwicklungsprojekt oder dass die Kosten gar nicht so richtig gemessen werden können. Häufig sehen wir auch, dass Projekte viel zu früh als Entwicklung klassifiziert werden. Also es ist eigentlich noch in der Forschung begriffen, aber man bezeichnet es schon als Entwicklungsprojekt und rechnet es auch so ab und sorgt dafür, dass eben dann eine Kapitalisierung dieser Kosten erfolgt oder eine Aktivierung dieser Kosten erfolgt. Dann gibt es neben den immateriellen Vermögenswerten auch noch die Sachanlagen unter IAS 16 und das greift, wenn man ein Projekt oder eine Unternehmung zu einem physischen Vermögenswert führt. Also ganz klassisch die Anschaffung einer Maschine oder einer Produktionsanlage. Natürlich ist jetzt eine neue Maschine für meine Produktion ein Asset und das wird ganz normal abgeschrieben. Das sind natürlich keine Kosten in dem Sinne. Aber ich darf auch alle Kosten, die im Zusammenhang mit dieser Anschaffung stehen und dafür erforderlich sind, um diesen Vermögenswert in Betrieb zu setzen, die darf ich auch aktivieren. Und da lässt sich unheimlich viel drunter fassen, was eigentlich nicht okay ist. Beispielsweise werden so Verwaltungskosten werden dort mit aktiviert, das passiert schon mal, oder Anlaufverluste, Ineffizienzen, Schulungen. Und das ist eben ein häufiger Fehler oder Manipulationspunkt, dass Projekte eben mit zu viel, bei denen physische Vermögenswerte aktiviert werden, dass da viel zu viele andere Kosten mit aktiviert werden, die eigentlich nicht aktivierbar sind unter IAS 16. In einem meiner Projekte hatte ich einen Fall, in dem das Unternehmen die Richtlinie so kreativ uminterpretiert hatte, dass sie jedes Mal, wenn eine Maschine umkonfiguriert werden musste, um ein etwas anderes Produkt auszuwerfen, also man konnte das eben neu einstellen und neu konfigurieren, das hat ein bisschen Anlaufzeit gekostet und es war im Prinzip ein Zeitraum, in dem das Produkt, in dem das die Maschine eben nicht gelaufen ist, dass sie diese ganzen Kosten, die mit dem Umstellen verbunden waren, aktiviert haben, weil sie gesagt haben, naja, der Vermögenswert wird jetzt wieder in betriebsbereiten Zustand gebracht. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen, als man diese Richtlinie sich überlegt hat, dass jedes Mal, wenn ich die Maschine im Prinzip neu konfiguriere auf ein neues Produkt oder eine andere Produktvariation, dass ich dann immer diesen Zwischenteil, in dem ich umkonfiguriere, was unter Umständen 1-2 Tage dauern kann, bis das Ding wieder angelaufen ist und so weiter und die ersten Tests durch sind, dass ich das alles aktiviere. Des Weiteren gibt es noch Kosten zur Vertragserfüllung. Das läuft unter IFRS 15. IFRS 15 erlaubt die Aktivierung bestimmter Kosten, weil sie wirtschaftlich jetzt betrachtet keine verbrauchten Aufwendungen sozusagen sind, sondern Investitionen in die zukünftige Vertragserfüllung. Oder anders gesagt ist das so, dass wenn Kosten direkt dazu dienen, einen konkreten Kundenvertrag zu erfüllen und sich über die Vertragslaufzeit eben refinanzieren, dann sollen sie auch periodengerecht verteilt werden. Genau wie der entsprechende Umsatz ja auch periodengerecht verteilt werden muss. Also der Kern dahinter ist, dass man sagt, Kosten und Erlöse, die sollen zusammenfallen bei Kundenaufträgen. Und dafür gelten jetzt auch ganz besondere Regeln, und zwar, dass ein direkter Bezug zu diesem spezifischen Vertrag mit dem Kunden besteht. Also das darf jetzt nicht eine allgemeine strategische oder unternehmensweite Kosten sein, sondern es muss für diese Implementierung bei diesem Kunden, muss das ein Kostenpunkt sein, der entsteht. Weiterhin müssen die Kosten eben auch erforderlich sein, um die vertraglich zugesagten Leistungen zu erbringen. Und drittens ist es ganz wichtig, dass eine erwartete Wiedererlangung der Kosten eben realistisch ist. Also dass man sagen kann, okay, diese Kosten werden über den Vertrag bezahlt, entweder direkt oder indirekt über zum Beispiel die Marge. Und das ist eben der Kern der Aktivierung. Also wenn die Kosten nicht refinanziert werden, sind sie eben kein Vermögenswert, sondern einfach ein Verlust, einfach Kosten. Wenn man an einem Beispiel sich das erklärt, macht das schon sehr viel Sinn. Nimm mal an, wir haben jetzt einen 5-Jahres-Vertrag über eine Dienstleistung und im ersten Jahr entstehen mir unheimlich hohe Setup-Kosten dafür. Der Kunde zahlt aber jedes Jahr über 5 Jahre hinweg gleichmäßig denselben Preis. Dann würde das ja bedeuten, dass ich alle Kosten in Jahr 1 aufwenden würde, aber der Umsatz über 5 Jahre verteilt wäre. Und das würde das Ergebnis eben verzerren. Und diese Kosten sind ja eindeutig da entstanden, um diese künftigen Umsätze zu ermöglichen und müssen daher auch über diesen Zeitraum verteilt werden. Und wie auch schon die anderen Standards, die ich gerade genannt habe, eröffnet IFRS 15 auch einige Lücken, um Kosten zu aktivieren, die eigentlich nicht aktivierbar sind. Zum Beispiel, indem man jetzt ein internes Projekt einfach nachträglich als so ein kundenspezifisches Projekt etikettiert. Oder indem man allgemeine Kosten in vertragsspezifische Kosten umwandelt und sagt, ja, das waren eben Kosten, die sind entstanden, um genau diesen Kundenwunsch zu erfüllen. Es gibt also eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man Kosten bilanziell so umdeklariert, dass sie eben nicht das EBITDA belasten, sondern eben aktiviert sind und im Laufe der Jahre abgeschrieben werden. Was auch unter Umständen dazu führt, dass ich einen gewaltigen Berg an Abschreibungen vor mir herschiebe, die das Unternehmen für die Zukunft weiter belasten. Wenn wir jetzt mal so ein paar Beispiele und Klassiker nennen wollen, auf die man vielleicht achten kann, dann wäre da wahrscheinlich ein absoluter Klassiker, dass Forschung eben zur Entwicklung erklärt wird. Also frühphasige explorative Tätigkeiten werden als Entwicklung dargestellt, obwohl noch gar nicht klar ist, ob das, was man da erforscht, überhaupt technisch machbar ist und man noch gar keinen wirtschaftlichen Nutzen nachweisen kann. Ja, und ein weiterer Klassiker auch unter IAS 38 ist, dass eben interne Personalkosten aktiviert werden, indem man eben sagt, ja, das sind Entwickler oder die haben in Projekten mitgearbeitet, obwohl dies eigentlich gar nicht der Fall war. Weiterhin ist es auch möglich, und das habe ich auch schon gesehen in Projekten, dass die Anteile, in denen bestimmte Mitarbeiter in Entwicklung gearbeitet haben, viel zu hoch angegeben wurden. Das heißt, es wurde so getan, als wenn alle 40 IT-Entwickler auf einem Entwicklungsprojekt gearbeitet haben oder ausschließlich für Entwicklungsprojekte. Dabei war klar, dass viele von denen auch einfach für Wartungsarbeiten eingesetzt wurden oder eben um Tickets zu lösen bei Kunden. Und genau das sind dann eben auch so Punkte, wo man sich dann anschauen sollte, okay, habt ihr denn mal die Stundenzettel? Habt ihr da irgendwie einen Nachweis, wann die was gemacht haben? Oder ist das jetzt einfach nur eine Behauptung? Weiterhin gibt es auch noch den klassischen Fall, dass Allgemeinkosten einfach einem Projekt zugeordnet werden oder beispielsweise unter IAS 16 dem Projekt, dass man ein Asset im betriebsbereiten Zustand versetzt hat und dass dort eben diese ganzen allgemeinen Kosten wie zum Beispiel Managementkosten, Miete, interne Meetings, HR und so weiter, dass plötzlich alles projektbezogen war und alles dazu gedient hat, um eben dieses Asset in betriebsbereiten Zustand zu bringen. Ja, jetzt gibt es Red Flags aus Sicht von einer Post-M&A-Investigation. Da kann man sagen, wir müssen auf Warnsignale achten und die Frage ist, was sind jetzt so typische Red Flags? Ich glaube, allgemein muss man sich anschauen, wie hoch waren eigentlich die Aktivierungsquoten so in den letzten Jahren und wie ist es im Vergleich zu anderen Unternehmen in der gleichen Branche und vor allen Dingen, wie stark hat sich das geändert kurz vor Abschluss des Deals oder als klar war, jetzt dieses Jahr wird das Ding verkauft. Wie hat sich dann die Aktivierungsquote hier verändert? Eine weitere Red Flag ist sicherlich die schwache Dokumentation von Projekten, vor allen Dingen bei Entwicklungen, wo ich dann nicht weiß, wie viele Leute arbeiten jetzt tatsächlich echt auf einem Entwicklungsprojekt und ist das auch nachweisbar? Gibt es dazu Stundenzettel? Eine weitere Red Flag würde ich darin sehen, dass für Richtlinien, die eigentlich schon recht gut ausgearbeitet sind, also IFRS, IAS, dass dort dann eigene Interpretationen existieren und Guidelines existieren, die diese Richtlinien anders auslegen, als sie eigentlich gemeint und gewollt sind. Das ist in einer Investigation natürlich dann gefundenes Fressen, wenn man diese Richtlinien dann endlich sieht und dann versteht, warum eigentlich so viel schiefgelaufen ist bei der Aktivierung von Kosten. Andererseits ist es auch immer eine Art Feigenblatt für denjenigen, der sich diese elegante Methode ausgedacht hat, denn diese Guidelines werden ja nicht einfach vom Unternehmen erdacht, sondern häufig in Auftrag gegeben an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder irgendwelche anderen schlauen Berater. Und dann kann sich ein Manager, dem vorgeworfen wird, dass er die Bilanzen manipuliert hat, indem er Kosten aktiviert hat, die nicht aktivierbar sind, leicht rausreden und sagen, wieso, ich habe doch hier die Einschätzung von dem Wirtschaftsprüfer meines Vertrauens, dass das so in Ordnung geht, diese Art der Interpretation für mein Unternehmen in meiner Branche. Und dann zu erklären als Investigator, dass diese Art der Aktivierung und der Interpretation der IAS oder IFRS-Richtlinie eben nicht zulässig ist, das ist dann schon echt schwierig und bedarf einer sehr ausführlichen Erklärung und auch eines glaubwürdigen und belastbaren Experten. Aber auch wenn man kein ausgewiesener Experte in diesen ganzen Richtlinien ist und in Bilanzierungsfragen, kann man sich doch mit einigen Daumenregeln behelfen. Und ein wichtiger Merksatz, finde ich, ist, sich zu überlegen, dass Kosten eigentlich nur dann Vermögenswerte sind, wenn sie auch dann noch sinnvoll wären, wenn es keine Bilanz gäbe. Damit meine ich, Die Bilanz soll ein Abbild der wirtschaftlichen Realität sein. Sie soll die Realität nicht erschaffen. Also, wenn ich einen Aufwand nur deshalb aktiviere, weil es das Ergebnis verbessert, dann habe ich das Prinzip bereits verlassen. Man soll sich also daher die Frage stellen, würde ich diese Kostenaktivierung auch dann für sinnvoll halten, wenn sie meinen EBITDA nicht verbessern würden? Und wenn jetzt die ehrliche Antwort lautet, nein, das wird vor allen Dingen wegen der Zahlen gemacht, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen Vermögenswert, sondern um einen verzögerten Aufwand. Und wenn ich in der Investigation bin und mir diese ganzen Aktivierungen angucke und darüber nachdenke, dann ist das häufig erstmal so die Überlegung, die ich voranstelle. Und natürlich muss man dann in die Richtlinien eintauchen und sich genau anschauen, was ist eigentlich möglich, was nicht. Ist das möglicherweise in dieser Branche üblich und auch möglich und anerkannt oder eben nicht? Aber grundsätzlich gilt, ein echter Vermögenswert ist nutzbar und erzeugt auch nachvollziehbar einen zukünftigen Nutzen und der behält diesen Nutzen auch unabhängig davon, wie er bilanziert wird. Und alles andere ist eben substanzlos und dann beginnen auch die Probleme für das Unternehmen später. Also nach dem M&A-Deal sieht man dann, okay, die Ergebnisse brechen ein, plötzlich kommen diese ganzen Abschreibungen auf uns zugerollt. Und ich habe eigentlich doch sehr, sehr hohe Kosten und der EBITDA ist einfach nicht so hoch, wie er ausgewiesen wurde. Jetzt sind wir auch schon beim Ende dieser Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese doch sehr technische Folge angehört hast. Und wenn dir das gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast, teile ihn, like ihn. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, kannst du mir gerne auf LinkedIn schreiben. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao!